Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe von Religionen. Heute geht es darum, was das Leben mit dem Glauben macht.
Ich habe im hohen Alter eine Frau begleitet, die ist über die Jahre eben zu dieser Abendandacht in unsere Kirche gekommen und wir kannten uns gut. Sie war eine fromme Frau, lang in der Tradition. Und sie wusste ganz genau, es geht ums Sterben. Und dann hat sie zu mir gesagt, Herr Pfarrer, mein ganzes Leben habe ich meinen Herrgott gehabt. Und jetzt, wo ich sterbe, zerrinnt er mir. Ich habe also erstmal sehr lange darüber nachgedacht, um diese Worte auf mich wirken zu lassen. Dann hat sie aber weitergesprochen, das sehen Sie, Herr Pfarrer, darauf haben Sie auch keine Antwort.
So erzählt der evangelische Pfarrer Martin Stölzl von seiner Arbeit als Klinikseelsorger. Er hat schon viele Menschen in existenziellen Krisen begleitet und er weiß, der Glaube und überhaupt die Grundüberzeugungen jedes Menschen, die wandeln sich im Laufe des Lebens, entweder durch eigene Entwicklungen oder durch neue Erfahrungen oder durch ganz besondere Begegnungen. Auch die jetzige Corona-Pandemie kann den Glauben von Menschen verändern. Neue Studien legen nahe, dass viele gläubige Menschen jetzt eher noch religiöser werden. Für andere sind aber sicher schmerzhafte Erfahrungen dieser Zeit ein Grund, sich von Glaube und Religion abzuwenden. Näheres, das werden wir sicher erst im Rückblick in den nächsten Jahren erfahren. Schon vor der Pandemie hat Stefanie Oswald 5 Menschen um einen Rückblick auf ihren Lebensweg mit der Religion gebeten. Und sie hat Experten gefragt, was die bei der Glaubensentwicklung beobachten. Wir wiederholen heute dieses Feature aus dem Jahr 2018. Ein Ringen im Verborgenen.
Ich habe mein ganzes Leben immer aus Gottes Hand genommen und es ist alles so gut gelaufen. Auch die schwierigen Sachen sind nachher gut geworden. Darum habe ich einfach das Gefühl, das will ich nicht aufgeben. Das ist für mich wie eine Sicherheit.
Es war halt auch das Gefühl eines großen Verlustes, ja? Der Gottesverlust, der selber dann diesen Wunsch zu glauben wieder hervorbringt. Bitte denke nicht immer an die Kirche, sondern denke an Gott, denke an Jesus, denke an die Menschen. Also mit der Kirche hat das nur peripher zu tun.
Ich glaube an einen Gott, aber an einen Gott, wie ich ihn mir vorstelle. Weil als Mensch sich Gott vorstellen zu können, ist total, total schwierig. Also bei Gott stößt jeder Mensch an seine Grenzen. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Es gibt keinen Gott außer Allah, also ein Gott. Und Mohammed ist sein Gesandter.
Das Problem war halt, dass diese ganze Glaubenslehre auch so oder so genutzt wurde, um halt Kinder gefügig zu machen. Was sehr wichtig war, dass sie halt Sünder sind und die Menschen als Sünder auf die Welt kommen und die Hölle droht und das Fegfeuer und dass Jesus uns aufgeopfert hat und uns gebüßt hat und wir alle schon schuldig sind und eigentlich da gar nicht mehr rauskommen können aus dieser Nummer.
Als ich dann wirklich in der Theologie zu Hause war und mich auch beheimatet habe im Glauben, habe ich plötzlich festgestellt, dass mein Atheismus nicht besonders tiefgründig war, sondern dass ich selbst in der Phase, wo ich mich als Gottesleugner bezeichnet hätte, weiterhin gesagt hätte mit Bonhoeffer, von guten Mächten wunderbar geborgen. Also paradox gesprochen, einen Gott gibt es nicht, aber er trägt mich.
2 Protestanten, 2 Katholiken, 1 Muslimin. Eine Krankenpflegerin in Rente, ein Übersetzer, eine Medienberaterin, ein IT-Experte und ein Pfarrer, der gerade in den Ruhestand getreten ist. 5 Menschen, die sich bereit erklärt haben, von ihrem Verhältnis zu Gott und dem Zugang zu ihrer Religion zu erzählen und davon, wie sich ihr Glaube im Laufe ihres Lebens gewandelt hat. 5 Beispiele, an denen deutlich wird, dass die Auseinandersetzung mit Gott für viele Menschen auch im vermeintlich immer weniger religiösen Deutschland des 21. Jahrhunderts weiterhin eine große Bedeutung hat.
Was ja hier interessant ist, sind ja diese Grundfragen, diese anthropologische Fragen an dem Sinn des Lebens. Oder es beginnt ja eigentlich immer, wie die Griechen das mit Recht gesagt haben, mit dem Taumazen, mit dem Staunen. Man wundert sich, dass die Dinge so sind. Die kleinen Kinder tun das auch. Die fragen dann, wieso, warum in einem bestimmten Alter. Oder später fangen sie dann an, sich über dieses Wundern in Sprache zu bringen. Wieso ist die Oma nicht mehr da? Ja, sie ist gestorben. Ja, aber was heißt denn das? Wo ist sie denn jetzt? Ja, im Himmel. Ja, aber ich sehe sie doch gar nicht. Und dann beginnt eben eine Diskussion über das, was Glauben ist.
Sagt Christoph Wulff. Der Anthropologe und Erziehungswissenschaftler an der Berliner Freien Universität beschäftigt sich mit den Dingen, die den Menschen als Menschen definieren. Dazu gehöre, dass der Mensch als einzige Kreatur Fragen über die eigene Existenz formulieren kann.
Das hat natürlich zu tun mit der Tatsache, dass wir eine Frühgeburt sind. Wir müssen zu früh geboren werden, weil sonst der Kopf nicht durch den Geburtsgang ginge, nicht? Und diese Tatsache führt dazu, dass wir auch kein entwickeltes Instinktsystem haben, sondern wir haben eine relative Offenheit. Und da setzt Kultur ein. Da beginnt natürlich die Möglichkeit, überhaupt philosophisch zu fragen.
Was ist Wahrheit? Was Liebe? Gibt es einen Gott? Was geschieht nach dem Tod? Was war vor dem Urknall? Warum leben wir? Im Gegensatz zur Religion, so der Anthropologe, bleibe die Philosophie nur bei den Fragen.
Sie hat die Fragen, sie vertieft die Fragen. Sie macht aber auch klar, dass eine Persönlichkeit daran wächst, dass sie offene Fragen hat, die eben nicht beantwortbar sind. Die Theologie versucht natürlich, oder die Religion versucht eher Antworten zu geben, was natürlich Sicherheit gibt, was auch diese Funktion hat, der Sozialisierung, also das Herausbilden von mehr oder weniger disziplinierten Menschen. Nicht? Weil das ganze System der Religion darauf ja zielt, dass die Gemeinschaft oder auch die Gemeinde, wenn man es jetzt mal für den christlichen Bereich nimmt, herauszubilden als eine, die eben deswegen entsteht, weil es den Bezug zu einer höheren Welt gibt.
Erfahren Menschen von dieser höheren Welt? Der Übersetzer und Musiker Johannes Hampel erinnert sich.
Geprägt hat mich ganz stark die katholische Erziehung in Bayern. Beide Eltern waren gläubige Katholiken und haben sogar als Laien in der katholischen Kirche mitgewirkt. Ich selber wurde im katholischen Glauben erzogen. Wenn man mich fragt, was ist der wichtigste Tag deines Lebens, dann würde ich tatsächlich sagen, am meisten beeinflusst hat mich eben das Gefühl oder das Bewusstsein, getauft zu sein.
Johannes Hampel ist in Augsburg aufgewachsen, in einer Lehrerfamilie mit 4 Geschwistern.
Der Alltag war damals geprägt durch die christlich-katholischen Gebräuche, Gebete vor jeder Mahlzeit, Gebet vor dem Einschlafen. Besuch des Gottesdienstes an jedem Sonntag, das war obligatorisch. Man trug diese Sonntagsgewänder zur Ehre Gottes. Man fühlte sich anders am Sonntag als am Samstag. Alle Sakramente habe ich empfangen und war auch stolz darauf und habe das nie nur als äußerlichen Ritus erlebt, sondern ich war auch tiefgläubig als Kind. In kindlicher Weise war ich gläubig.
Wer von den Anfängen im Glauben erzählt, spricht meist über die Kindheit. Auch Pfarrer Jörg Machel, der in einem kleinen Dorf in Brandenburg aufwuchs, in der sozialistischen DDR.
Ich schlief bei meiner Oma im Dorf, heizt man im Winter nicht 2 Zimmer. Und da mein Opa tot war, war das Bett des Ehemannes frei und da lag dann der kleine Jörg drin und am Abend haben wir zusammen die Hände gefaltet und gebetet. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und als ich irgendwann mitkriegte, dass meine Eltern zur Religion ein eher distanziertes Verhältnis hatten, habe ich dann 3-mal gebetet. Einmal für mich, einmal für meine Mutter, einmal für meinen Vater, weil mir die Vorstellung, dass ich alleine im Paradies lande und die anderen beiden dort keine Eintrittskarte bekommen, die war mir schon schrecklich.
Den Geruch nach Bonawachs und Kohleofen spürt Machel noch heute in der Nase.
Es war ein alter Mann da, der den Ersten Weltkrieg schon mitgemacht hatte und hat seine ganz naive Religiosität an uns herangetragen. sehr glaubhaft, sehr freundlich, aber sehr verstörend. Also wir sollen Gott lieben und fürchten. Für mich eine unvorstellbare Zusammensetzung.
Gott fürchten, eine heute weniger verbreitete Vorstellung, die aber vielen früheren Generationen den Zugang zu Gott erschwert oder ganz verleidet hat. Thomas Jung möchte aus Rücksicht auf seine Familie nicht mit seinem wirklichen Namen genannt werden. Jung stammt aus einem kleinen Dorf im Rheinland. Besonders die Mutter versteht sich als streng katholisch und gottesfürchtig.
Die Kirche hatte auch eine sehr große Macht und die Pfarrer, das war die höchste Instanz im Ort. Und er wurde ja quasi selbst schon verehrt und damals sind auch die Kinder, wenn sie den Pfarrer gesehen haben, vor Ehrfurcht erstarrt. Das war ja schon selbst fast so die Verkörperung Gottes auf Erden irgendwie.
Thomas Jung erinnert sich an bedrückende Beichtgespräche, an seine Eltern, die mit einem alles beobachtenden, streng strafenden Gott ihre Erziehungsziele durchzusetzen versuchten.
Mich hat eher auch so diese Jesus-Geschichte sehr abgeschreckt und nachdenklich gemacht, weil ja auch gerade jetzt diese Kreuzigung und Tod und so weiter, Opferung, wie gezeigt hat, dieser Gott kennt im Zweifel keinen Erbarmen und lässt auch seinen Sohn da hinrichten, ohne einzugreifen.
Lange Jahre glaubt Jung, dem strafenden Gott nur durch ein großes Opfer entgehen zu können.
Mit 5 oder so hatte ich das Gefühl, ich bin so sündhaft und schlecht. Ich kann eigentlich mich überhaupt nur retten, wenn ich Priester werde.
Doch später entschied er sich anders. Papenburg im Emsland. Der Saal der Volkshochschule ist dicht gefüllt. Vor allem Frauen haben sich heute Abend hier versammelt.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin Holger Hartwig und darf Sie heute Abend durch hoffentlich einen spannenden, interessanten Abend führen. Lebenswelten von 3 muslimischen Frauen in Deutschland, das ist das Thema heute Abend. Ja, als Erstes möchte ich Sie bitten, mit mir herzlich Frau Emel Zeynel-Abidin zu begrüßen.
Auch Emel Zeynel-Abidin hat die Enge einer religiösen Gemeinschaft und die Folgen eines autoritären Gottesbildes erlebt. Im Gegensatz zu Thomas Jung hat sie dies in ihrer Jugend aber nicht als bedrückend erlebt, sondern sich in ihrem frommen Elternhaus geborgen gefühlt. Ein weiterer Unterschied: Seit vielen Jahren spricht Emel Zeynel-Abidin öffentlich über die Veränderungen auf ihrem Glaubensweg als Muslimin in Deutschland und sie publiziert zu diesem Thema. Dabei setzt sie sich für eine Erneuerung des Gottesbildes ein. 2007 hat sie für ihr kritisches Engagement den Lutherpreis für das unerschrockene Wort erhalten. 2010 erschien der Film Hüllen, der ihren Lebenswandel sowie das Leben ihrer Mutter und ihrer Tochter dokumentiert.
Ich bin 57 Jahre alt, 6-fache Mutter, 5-fache Großmutter. Ich bin in Istanbul geboren und als Säugling mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen.
Emel Zeynel-Abidin ist in Leerte und in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, in den Kindergarten gegangen, hat an einer katholischen Mädchenschule Abitur gemacht.
Mein Vater war für mich die Brücke zum Koran, weil er hat mich den Koran lesen gelernt, also die arabische Schrift. Und der Koran war für mich das Mittel, um mit meinem Vater zusammen zu sein und mit meinem Vater Zeit zu verbringen. Und insofern ist der Koran für mich in einen sehr positiven Kontext gepackt. Mein Vater war ein sehr frommer Moslem. Meine Eltern waren praktizierend. Praktizierend heißt, sie beteten 5-mal am Tag, die Pflichtgebete. Sie fasteten einmal im Jahr im Ramadan. Sie verrichteten die große Pilgerreise, die Hajj. Und ja, das war Islam.
Mit dem Einsetzen der ersten Menstruation bedeckt Emel Zeynel-Abidin ihre Haare mit einem Kopftuch. Auf Wunsch ihres Vaters heiratet sie nach dem Abitur einen für sie ausgewählten Mann, bevor sie mit ihrem Anglistikstudium beginnt. Sie bekommt eine Tochter und 5 Söhne. Lange Jahre wirkt sie als fromme Frau in ihre muslimische Gemeinschaft hinein, gründet etwa den ersten islamischen Kindergarten in Deutschland. Vor rund 13 Jahren, erzählt Zeynel-Abidin, habe ihre Begegnung mit der Liebe ihren Glauben völlig verändert.
Wie beschreiben Sie denn heute Ihren Glauben?
Also auch wenn man mir das nicht ansieht, ich bin eine gläubige Muslimin immer noch. Ich bekenne mich noch zu Allah und zu dem Propheten Mohammed, praktiziere aber nicht mehr so, wie ich mal praktiziert habe. Ja, ich denke mal, dass ich mich religiös emanzipiert habe, dass ich selbst Verantwortung trage für das, was ich glaube. Also ich habe mich von diesem Kollektivdenken verabschiedet. Und ja, man könnte das vielleicht so ausdrücken, ich bin meinem alten Leben, meinem sehr regel- oder ritualtreuen Leben entwachsen.
Studien zeigen, die ca. 5 Millionen in Deutschland lebenden Muslime, sie gehören vorwiegend der sunnitischen Glaubensrichtung an, sind deutlich religiöser als Angehörige anderer Religionen. Der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2015 nennt folgende Zahlen.
57% der sunnitischen Muslime im Alter von 16 bis 30 Jahren sind hochreligiös. Dieser Anteil beträgt unter 31- bis 40-Jährigen 63%, unter 41- bis 50-Jährigen knapp die Hälfte und bei über 50-Jährigen Sunniten nur noch 20%. Zum Vergleich, bei Katholiken in Deutschland liegt der Anteil Hochreligiöser bei insgesamt 29%, bei 16- bis 30-Jährigen lediglich bei 13%.
Während unter den in Deutschland lebenden Muslimen die Jungen religiöser sind als die Älteren, ist es bei den Mitgliedern der beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland genau umgekehrt. Dennoch gehören laut Statistik der Evangelischen Kirche Deutschlands hierzulande immer noch 60% der Bevölkerung einer der beiden großen christlichen Kirchen an.
Von 82,5 Millionen in Deutschland lebenden Menschen waren Ende 2017 21,5 Millionen in der evangelischen Kirche, knapp 2 Millionen mehr gehörten der katholischen Kirche an. Zu Ostern, Heiligabend oder auch zum Erntedank platzen die Kirchen vielerorts aus allen Nähten und das, obwohl aus beiden Kirchen seit den 1990er Jahren jährlich zwischen 100.000 und 200.000 Gläubige austreten, aus der evangelischen Kirche fast durchgängig mehr als aus der katholischen. Bei beiden Kirchen sterben seit den 1990er Jahren jährlich mehr Mitglieder, als neue getauft werden.
Aber wie aussagekräftig sind solche Kirchenstatistiken, wenn es um die individuelle Gottesbeziehung geht? Christoph Markschies ist Theologe und Kirchenhistoriker an der Berliner Humboldt-Universität. Er hat untersucht, wie sich Glaubensvorstellungen seit der Antike verändert haben.
Glauben Menschen heute anders als früher? Auf den ersten Blick liegt die Antwort ja nahe. Früher glaubten Menschen an Wunder, heute glauben sie nicht mehr an Wunder. So könnte man denken, dass seit der Aufklärung sich Glauben radikal verändert hat. Ich warne ein bisschen vor dieser Perspektive, denn auch in der Antike haben schon gebildete Theologen nur in sehr eingeschränktem Maße an Wunder geglaubt und einfachere Menschen haben sehr stark an Wunder geglaubt. Nach meinem Eindruck gibt es höchstens Prozentverschiebungen.
In hohen Kirchenaustrittszahlen sieht Markschies nicht notwendigerweise eine Abwendung der Menschen vom Glauben.
Die Bindung der Menschen an konkrete Kirchen und an konkrete Religionsgemeinschaften hat abgenommen, ohne dass die Leute deswegen im Durchschnitt genauso stark ihre Religiosität aufgegeben haben. Also man kann in unserer Gesellschaft religiös sein und muss nicht unbedingt alles glauben, was die katholische oder evangelische Kirche sagt.
In eine ähnliche Richtung weist eine Studie der Universität Tübingen aus dem Frühjahr 2018, in der Jugendliche in Baden-Württemberg zu ihrem Glauben befragt wurden. In dem Bundesland spielt Religion doch eine vergleichsweise große Rolle.
Von 7.000 befragten Jugendlichen in Baden-Württemberg glauben 52% an Gott. Allerdings verstehen sich nur 40% als gläubig und nur 20% als religiös. Nur 8% aller Studienteilnehmer zeigten sich in der Frage eines Weiterlebens nach dem Tod gleichgültig. Die Studie zeigte zudem, dass Jugendliche sich nicht gerne mit der Institution Kirche identifizieren lassen wollen.
Religionen sind ein Angebot und ich suche mir in der Cafeteria bestimmte Sachen aus. Also ich muss nicht den Menüvorschlag akzeptieren, den die großen Kirchen machen, sondern ich stelle mir das individuell zusammen, weil ich tief von meiner Indienreise beeindruckt bin, weil mich mein buddhistischer Nachbar beeindruckt hat, weil mich meine jüdische Freundin aus Los Angeles tief beeindruckt, forme ich mir etwas sehr Individuelles. Und wenn wir nach Unterschieden zwischen Glauben früher und Glauben heute fragen, wäre die Antwort vermutlich, wir sind in der Breite individueller geworden. Früher hätte man gesagt, die Großen, die Mächtigen, die Intellektuellen, die sind die Individuellen und die einfachen Menschen müssen so wie alle anderen. Und inzwischen dürfen mehr Menschen individuell sein.
Folgt man dem amerikanischen Entwicklungspsychologen und Theologen James W. Fowler, so zeugt die Individualisierung und Reflexion von einer fortgeschrittenen Reife im Glauben. In Anlehnung an den Schweizer Biologen Jean Piaget hat Fowler eine Theorie der Glaubensentwicklung formuliert. Nach Fowler folgt auf einen intuitiv-projektiven Zugang im Kleinkindalter eine mythische Phase, in der Glaubensinhalte wörtlich verstanden werden. Mit der Jugend erreiche der Mensch häufig eine Phase eines synthetisch-konventionellen Glaubens. Er reproduziere auswendig gelernte Glaubensinhalte, fühle sich emotional tief verbunden und ordne sich kirchlichen Autoritäten unter. Nach Faulers Ansicht sind Menschen, die in dieser Phase verharren, besonders anfällig für Glaubensfundamentalismus. Anthropologe Wulff sieht solche Unterteilungen in Phasen kritisch.
Das versuchen die Psychologen vor allen Dingen, nicht so entwicklungspsychologische Phasen zu unterscheiden und diesen Phasen auch bestimmte Entwicklungen im religiösen Bewusstsein zu zornen. Ich bin etwas verhalten in den Dingen, zumal das sich ja immer um idealtypische Phasen handelt. Faktisch geht das sowieso alles durcheinander und ist ganz anders.
Glaubensbiografien seien heute aufgrund so vielfältiger Einflüsse der globalisierten Gesellschaft hoch individuell. Immer noch zutreffend ist allerdings, dass Glaube fast immer auch mit Phasen des Zweifels, häufig auch mit großen Glaubenskrisen einhergeht. Das hat schon der Arzt und Theologe Albert Schweitzer prägnant formuliert.
Es kommt fast für jeden Menschen der Augenblick, wo die überkommene und angelernte Religion von ihm abfällt wie der Mörtel von der Wand. Erziehung, Haus und Familie, religiöses Milieu, alles kann nichts helfen, denn es muss so kommen, damit der Mensch er selbst wird.
In der Pubertät kam tatsächlich der Einbruch mit 14, 15 Jahren. Also bis zu dem Alter habe ich wirklich alles mitgemacht. Ich war auch dann noch Mitglied in der MC, der Marianischen Kongregation, einer Vereinigung, die man ungefähr mit den Pfadfindern vergleichen kann. Dann fing es aber an zu bröckeln. Ja, dann kamen eben die großen Glaubenskrisen und am Schluss blieb nicht mehr so arg viel übrig. Im Alter von 17 war ich eigentlich schon der Kirche entfremdet und habe mich auch nicht mehr als Katholik gefühlt.
Dieses Leben bekam einen Bruch, als dann ich anfing, einfach die Welt auch naturwissenschaftlich zu begreifen und dies mit dem Weltbild meines alten Religionslehrers nicht mehr zusammenzubringen war. Und da kam wirklich ein Bruch, dass ich mich dann als ungläubig empfand. Also dies haut alles nicht hin. Und hatte dann auch das Gefühl, dass ich eigentlich aus diesem ganzen Kontext aussteigen will.
Johannes Hampel und Jörg Machel. Für beide kam die Glaubenskrise mit der Pubertät. Während Hampel aus der katholischen Kirche austrat und ihr für viele Jahre den Rücken kehrte, begann Machel schon bald wieder, sich im DDR-Kontext mit dem Protestantismus seiner Familie zu identifizieren.
Aber jetzt kommt tatsächlich der Bruch, dass nämlich die Schule einfach ganz bewusst gesagt hat, das ist Aberglaube, mit dem du da umgehst. Aber da kommt dann etwas sehr Eigentümliches. Dann beginnt man, Gott zu verteidigen, weil man eigentlich seine Familie verteidigen will. Man will seinen Lebenskontext verteidigen. Selbst wenn man den eigenen Glauben schwinden sieht, stellt man sich dahinter aus Loyalität. Also da gibt's dann das so eine Schaltstelle. Man glaubt noch nicht an Gott, kämpft aber schon für ihn, will sich selber aber dann wieder in Übereinstimmung mit dem bringen, was man da sagt. und entwickelt dann sozusagen eigene Denk- und Glaubenssysteme.
In der Emmauskirche am Lausitzer Platz in Berlin-Kreuzberg. Die Stuhlreihen sind dicht gefüllt, darunter auffällig viele Kinder und Jugendliche. Vorne Jörg Machel im schwarzen Talar. Eine feierliche und doch etwas melancholische Stimmung liegt über dem Saal.
Vieles, was du getan hast, besonders die Seelsorge, ist in Kamorgen geschehen. Und nur die Engel Gottes haben gesehen, was du dort geleistet hast. Aber an dieser Stelle kann ich dir nur namens der Kirche ein großes Dankeschön sagen für allen Einsatz über 34 Jahre hier an diesem Ort. Vielen Dank.
Pfarrer Jörg Machel hat das Rentenalter erreicht und wird heute aus dem Pfarrdienst verabschiedet.
Und ich spreche dich los von all diesen Verpflichtungen, sodass es für dich nun gilt, loszulassen.
40 Jahre im Dienst der evangelischen Kirche liegen hinter ihm. Trotz seiner Zweifel hatte er sich als junger Mann für ein Theologiestudium entschieden.
Und zwar gar nicht so sehr, um am Ende Prediger zu werden, sondern um in der Kirche diesen Freiraum, den ich dort erlebt habe, selbst wieder auszufüllen, zu nutzen, für andere zu eröffnen. Und so bin ich wirklich in die Theologie reingestiegen mit einer sehr, sehr unsicheren Haltung zur Gottesfrage. Es war mehr die Frage, ist diese Jesus-Geschichte, die wir da transportieren, tatsächlich der Wagen, auf dem man dies alles aufladen kann? Da hatte ich den Eindruck, ja. Also die Befreiung aus der Sklaverei, die Rettung des kleinen Mose, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Quer durch waren mir diese Geschichten schon immer wertvoll und teuer. Sie haben mir nicht unbedingt eine Antwort gegeben auf so grundsätzlich philosophisch tiefgründige Fragen, aber auf die Fragen, wie man sein Leben verantwortet führen kann.
Auch Thomas Jung hatte sich nach einer technischen Ausbildung für ein Theologiestudium entschieden. Während Jörg Machel als Protestant in der DDR für sich allerdings Freiräume entdecken konnte, empfand der Katholik Jung seine Kirche zunehmend als einengend. Zumal er durch sein Studium erfuhr, dass weder der Zölibat der Priester noch die männlich dominierte Hierarchie der Kirche aus der Bibel heraus eindeutig zu begründen ist.
Ich habe dann schon gemerkt, dass dann im Laufe des Studiums immer schwieriger wurde, dann auch so mit der Kirche mich zu identifizieren und überhaupt mit dem Glauben. Und ich das Studium auch jetzt nicht so das Gefühl hatte, irgendwie eine bessere, andere Gottesbeziehung aufbauen zu können. Und dann hatte ich aber auch immer mehr so das Gefühl, dass es irgendwie mich einfach gelangweilt hat. Ja, das wiederholt sich halt nun mal alles. So ist halt nun mal das Kirchenjahr aufgebaut. Es sind immer die gleichen Lesungen, mehr oder weniger, und immer die gleichen Evangelien und immer dieselbe Geschichte. Und wenn man halt auch dann nicht glaubt, dass es irgendwie eine göttliche Offenbarung ist, sondern halt einfach eine Erfahrung von Menschen aus bestimmten Epochen und in bestimmten Situationen, und dann fragt man sich, warum man das den Leuten sein ganzes Leben lang erzählen soll.
Jung beendete sein Theologiestudium, entschied sich aber gegen das Priesteramt und arbeitet inzwischen im IT-Bereich. Heute lebt er in Berlin. Seine 7-jährige Tochter ist ungetauft. Nur zum allerletzten Schritt, dem Austritt aus der katholischen Kirche, hat er sich noch nicht durchringen können.
Irgendwie hatte man ja auch immer noch, oder hatte ich zumindest immer noch das Gefühl, ja, wenn ich dann austrete, dann werde ich bestraft dafür. Das hat für mich, wie man halt so der Mafia so ein Schutzgeld zahlt, zahle ich halt irgendwie Kirchensteuer, auch wenn ich damit gar nichts zu tun haben will, nie in die Kirche eigentlich gehe, außer so besonderen Anlässen, Hochzeiten oder Beerdigungen, und sonst mich da völlig rausgezogen habe.
Anders als Thomas Jung hat sich Emel Zeynel Abidin letztendlich nicht von ihrem Glauben abgewendet, sondern ein völlig verändertes Gottesbild und einen eigenen Zugang zum Koran gefunden. Auslöser war, dass sie sich mit 42 als verheiratete Frau zum ersten Mal in einen fremden Mann verliebte.
Also mich hat sozusagen die Liebe total aufgerüttelt. Und da sind mir dann die Zweifel gekommen, weil ich habe gemerkt, dass sowas Großartiges wie das Lieben können,
geliebt werden, diese Fähigkeit überhaupt dazu, dass das keine Selbstverständlichkeit ist und dass eine Religion das auch versucht zu kontrollieren, Menschen darin zu bevormunden, dass das nicht stimmen kann. Da ging es dann los, dass ich dann angefangen habe, ja alles zu hinterfragen, was ich bisher als Muslimin praktiziert habe. Wie soll das gehen? Kann das Gott sein, der mich belohnt, wenn ich ihm gehorche, der mich bestraft, wenn ich ihm nicht gehorche? Das kann nicht sein. Da muss ein Irrtum vorliegen.
Allmählich beginnt sie, die Muster ihrer religiösen Sozialisation zu erkennen. Ihr Umfeld reagiert verstört.
Es hat außer meiner Tochter sich niemand bemüht, mich zu verstehen. Mir wurde unterstellt, dass ich vom Teufel besessen sei, dass ich verzaubert worden wäre. Und das hat alles noch verschlimmert. Also ich bin regelrecht aus einem Nest, in dem ich saß, gut aufgehoben war, rausgeschmissen worden. Ich habe sozusagen etwas an Verlust erlitten, was sehr ernst zu nehmen ist und auch was schwer zu ertragen ist, nämlich ich habe meine Zugehörigkeit verloren.
Emel Zainel Abidin zieht aus dem gemeinsamen Haushalt aus, sie lässt sich scheiden und sie beginnt, sich intensiver mit dem Koran und seinen Auslegungen zu beschäftigen. Sie zieht auch andere religiöse Quellen, etwa die Offenbarungsgründe, heran und bezieht zunehmend eigene Glaubenspositionen. Statt Kopftüchern trägt sie eine Zeit lang Hutkreationen, bis sie schließlich die Kopfbedeckung vollständig ablegt.
Die Institution Kirche ist ja bestenfalls ein Gefäß oder ein Werkzeug für die Erfahrung des Glaubens, aber Glauben ist etwas Persönliches. Also mir wurde schon klar, dass ich nicht einfach alles so abstreifen sollte oder wegwerfen sollte und dass ich eben doch durstig bin nach anderen Dingen außer den philosophischen Aussagen. Und auch nach anderem als nur meinen Stiefel zu leben.
Es war auch die Sehnsucht nach Spiritualität, nach Schönheit und Sinnlichkeit kirchlicher Kunst, die bei Johannes Hampel nach Jahrzehnten kirchlicher Abstinenz wieder zu einer Rückbesinnung auf seine katholischen Wurzeln führte. Gerade in der Musik findet der passionierte Geigenspieler und Chorsänger seit einigen Jahren wieder große spirituelle Erfüllung. Der Auslöser für diese Rückkehr kam für ihn durch seine in der Sowjetunion geborene Frau. An ihrer Seite lernte er eine Gesellschaft kennen, in der Glaube und Kirche seitens des Staates jahrzehntelang als Aberglaube verdammt worden war.
Wenn man sich in einer wirklich ganz säkularen Gesellschaft bewegt, wie es die postsozialistischen Gesellschaften sind, Sowjetunion oder kürzlich auch Georgien, wenn man eben mit Menschen umgeht und sich auch anfreundet mit Menschen, die nie etwas von Gott oder Religion erfahren haben, außer dem, was in den Lehrbüchern des Marxismus-Leninismus steht, dann wird einem schon klar, wie viel man dieser Welt des Glaubens verdankt und wie viel einem fehlt, wenn das aus der Gesellschaft völlig verdunstet ist oder nicht mehr ernst genommen wird. Gehst du in eine Kirche hinein, ist es dunkel, dann siehst du irgendwo das Kerzenlicht und du siehst schöne Bilder. Ja. Und das ist so ergreifend und berückend schön, wenn du dich ergreifen lässt. Ja. Deshalb habe ich dann eben gemerkt, ja, ich muss es gar nicht alles begreifen. Wenn ich mich ergreifen lassen will, dann lasse ich mich ergreifen. Für diese Augenblicke. Augenblicke der Schönheit, der Gnade, der Ergebung. Und die sind einfach wunderschön. Ja. Und dann gewinnt das eine gewisse mitreißende Kraft. Eine Kraft, die stärker ist als das Rationale.
Für mich ist Gott eine Kraft, die das Leben schafft. Ich verdanke mein Leben Gott. Und deshalb begleitet mich Gott als Geist, als Kraft, als Macht. Ich fühle mich von Gott umgeben, sogar in mir sein Geist, so wie das, was meine Mutter mir erzählt hat, ja auch noch in mir ist. Ja, also, aber das, wie die Bibel das schildert, ist alles so schwierig. Und die Kirche macht es auch schwierig, obwohl ich immer schön in die Kirche gehe.
Ursula Platte lebt in einer kleinen Wohnung in einem Seniorenwohnheim im evangelischen Johannesstift in Berlin-Spandau. Durch die großen Wohnzimmerfenster geht ihr Blick direkt in den Wald.
Mein Glaube ist, Gott ist die schöpferische Macht, ist die Kraft. Wenn ich sehe, das habe ich schon so oft erzählt, eine kleine Apfelblüte und dann nachher so ein Apfel daraus, ja, hat mein junger Mann zu mir gesagt, naja, heute wissen wir, das geschieht durch Zellteilung, das ist mir völlig klar. Aber wer schafft die Zellteilung? Wer hat das alles in Bewegung gesetzt? Das ist für mich die schöpferische Macht des Gott.
Ursula Platte ist Jahrgang 1925 und sagt, dass sie bereits als Kind ein frommes Leben geführt habe. Evangelischer Kindergarten, Bibelkreis. Sie hat eine Ausbildung als Verwalterin gemacht und sich später im Johannesstift zur Pflegerin ausbilden lassen, bevor sie selbst Ausbilderin wurde. Ursula Platte ist auf ihrem Weg mit Gott selten in Zweifel geraten, obwohl sie schwierige Schicksalsschläge zu verwinden hatte. Am Tag ihres 17. Geburtstags fällt ihr Zwillingsbruder. Bald nach dem Krieg stirbt der Vater an Tuberkulose. Es ist an Platte, sich um ihre Mutter zu kümmern. Als sie wegen ihres neuen Jobs an den Rand der Stadt ziehen will, muss sie entscheiden, ob sie die Mutter allein lässt.
Wenn alle sagen, beten und hören, was Gott sagt. Als ich hier ins Johannesstift dann ging nachher, das war für mich sehr schwer mit Mutter weiterleben. Und ich war ja auch schon über 30 und so. Und da habe ich wirklich auch sehr gebetet, regelrecht, sag mir doch, was ich tun soll und so weiter. Nichts gehört, keine Antwort. Und da habe ich dann einfach gesagt, ich gehe jetzt ins Johannesstift und du gehst mit. Peng.
Ursula Platte sagt, sie bete ständig. Damit gehört sie sicher zu einer Minderheit in Deutschland. Laut Religionsmonitor von 2013 beten im Westen Deutschlands nur 24% derjenigen, die sich als gläubig bezeichnen, regelmäßig. Im Osten sind es 12%. Sie geht auch jeden Sonntag und an den Feiertagen in die Kirche. Platte sagt, dass sie sich von Gott geleitet fühlt. Dabei ist ihr Bild von Gott mit den Jahren immer abstrakter geworden. So abstrakt, dass sie die Vorstellung eines Gottessohnes Jesus Christus schwerfällt. Für sie zählt eher sein Wirken zu Lebzeiten.
Ich liebe Jesus als Vorbild. Und ich denke auch, wenn die Menschen wie Jesus leben würden, wie Jesus gelebt hat, das würde der Welt sehr gut tun. Mit Verzeihen vor allen Dingen.
Es gibt Phasen im Leben, da wird die Religion wieder wichtig. In Krisensituationen oder wenn Kinder geboren werden. Kerstin Quapisch hat das häufig erlebt. Sie leitet den katholischen Kindergarten St. Michael in Berlin-Kreuzberg. Feiern wie die des Namenspatrons St. Michael an diesem Freitag gehören hier zum Selbstverständnis.
Was ich merke, ist, dass wenn Eltern zu uns kommen, das erste Mal zum Gespräch, und ich bin so im Erstgespräch mit ihnen und ich frage die Eltern, was hat sie bewegt, hierher zu kommen? Dann erlebe ich viele Eltern, die selbst aus der Kirche schon ausgetreten sind, sich eigentlich mit dem Thema verabschiedet haben und jetzt haben sie ein kleines Kind. Und dann kommt plötzlich eine Sehnsucht bei diesen Eltern, dass sie sich etwas wünschen, was sie in ihrer eigenen Kindheit erfahren haben. Was ich sehr tröstlich finde, überwiegend haben Eltern gute Erinnerungen an ihre Zeit in der Kirche. Sie waren Ministranten oder sie waren in einem katholischen Kindergarten. Sie möchten, dass das St. Martinsfest für ihre Kinder so erlebbar ist, wie es für sie selber erlebbar war. Ich horche da schon hin und ich denke, das ist doch eigentlich eine wunderschöne Sehnsucht.
Kerstin Quapisch möchte den Kindern das Bild eines barmherzigen und liebenden Gottes vermitteln. Eines Gottes, der den Menschen Freiheit eröffnet.
So früh wie möglich sollen die Kinder die Unterschiedlichkeit der Welt erfahren. Darum ist mir wichtig, dass hier im katholischen Kindergarten auch muslimische Kinder sind, auch Kinder ohne Konfession, damit das in der Selbstverständlichkeit erfahrbar wird für die Kinder, die Welt ist unterschiedlich. Die Bekehrung ist nicht mein Ziel, aber etwas, ich sag, teilhaben lassen an dem, was uns wichtig ist. Etwas verkosten, so auf den Geschmack kommen. Und ich glaube, dass viele Vorurteile abgebaut werden, indem wir auch zeigen, wer wir sind und was wir tun.
Durch die Krisen, die die katholische Kirche gegenwärtig erlebt, fühlt sich Kerstin Kwapisch angespornt.
Ich sehe sehr wohl, dass vieles in der Institution Kirche nicht stimmt. Und für mich ist mehr so eine revolutionäre Reaktion. Ich möchte den Menschen zeigen, dass Kirche auch ein Ort sein kann, an dem es gut ist, seine Kinder hinzuschicken. In der Regel aber kommen die Eltern seltener mit der Skepsis. Sie kommen vielmehr mit der Sehnsucht, dass sie das Katholische wieder suchen.
Auch Pfarrer Machel hat im Laufe seines Pfarrerlebens immer wieder die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen auf der Suche bleiben, selbst wenn sie sich vorübergehend von der Kirche oder ihrem Glauben abgewandt haben.
Ich habe ja jetzt 40 Jahre Pfarrpraxis hinter mir. Ich habe es im Gegenteil so erlebt, dass die Leute erlöst sind, wenn sie darauf stoßen, nicht auf ihren defizitären Glauben hin missioniert zu werden, sondern dass da jemand ist, der sagt, ja, all die Schwierigkeiten, mit denen du mir jetzt kommst, kenne ich, habe ich. Und dann bei mir zu erleben, dass ich trotzdem aus dieser Substanz heraus mein Leben gestalte.
Pfarrer Machel plädiert für ein weitergefasstes Gottesverständnis.
Wenn man sich jetzt schon anguckt, das Alte und Neue Testament, da sind 100 Gottesbilder nebeneinander. Also wir tun am Ende immer so, als wäre dort der christliche Glaube mit dem christlichen Gott. Gibt's nicht.
Im evangelischen Wichern-Krankenhaus in Berlin-Spandau. Zwei bleiche, alte Männer im Trainingsanzug warten auf ihre Physiotherapie. Beide sitzen zusammengesunken in ihren Rollstühlen. Einer hat ein amputiertes Bein.
So. Guten Morgen, wir sind hier gerade so durchgekommen. Sie gehen hier zur Physiotherapie und arbeiten an Geräten. Vielleicht auch ein bisschen Freude, macht das auch ein bisschen Spaß?
Das macht Spaß.
Wir nennen das ja Muckibude.
Ich weiß.
Ja.
Pfarrer Martin Stölzel arbeitet hier seit 23 Jahren als Seelsorger und hat viele Menschen in existenziellen Krisen begleitet. Und er hat festgestellt, es ist schwer einzuschätzen, wie tief Menschen von ihrem Glauben geprägt sind. Zum einen sprechen sie kaum darüber, zum anderen wissen sie es oft selbst nicht. Für Stölzel gleicht der individuelle Glaube eines Menschen einem Eisberg.
Wir wissen, dass bei dem Eisberg ungefähr, glaube ich, ein Viertel aus dem Meer guckt und der Rest ist unten drunter. Und ich glaube, dass wir über ein Viertel dessen, was oben rausguckt, können wir reden. Alles andere ist eigentlich tiefer und eigentlich genauso schwer dem kognitiven Zugriff offen wie auch psychische Vorgänge.
Im Angesicht von schwerer Krankheit und Todesnähe hat er völlig unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
Ich habe im hohen Alter eine Frau begleitet, die ist über die Jahre eben zu dieser Abendandacht in unsere Kirche gekommen und wir kannten uns gut. Sie war eine fromme Frau, lang in der Tradition. Und sie wusste ganz genau, es geht ums Sterben. Und dann hat sie zu mir gesagt, Herr Pfarrer, mein ganzes Leben habe ich meinen Herrgott gehabt. Und jetzt, wo ich sterbe, zerrinnt er mir. Ich habe also erst mal sehr lange darüber nachgedacht, um diese Worte auf mich wirken zu lassen. Hat sie aber weitergesprochen, das sehen Sie, Herr Pfarrer. Darauf haben Sie auch keine Antwort.
Pfarrer Stölzel hat aber auch das Gegenteil erlebt. Gläubige, die rückblickend auf ihr Leben sicher sind, dass sie nur mit Gottes Hilfe schwere Krisen überstanden haben. Kriegserlebnisse, Flucht, Vertreibung, den Tod eines eigenen Kindes.
Es ist eine scheinbar gegensätzliche Art, welche Rolle der Glaube spielt. Manchmal bin ich mir das nicht so sicher, weil wir Theologen, die ja vielleicht auch meinen, wir hätten gelernt, über Gott zu reden, aber eigentlich wissen, dass wir über Gott und über Glauben nicht adäquat reden können. Dass immer das Entscheidende im Verborgenen bleibt.
Der Anthropologe Christoph Wulff berichtet davon, dass Menschen sich häufig am Ende ihres Lebens auf die Mythen ihrer Kindheit zurückbesinnen.
Der alte Mensch, der dem Tode gegenüber ist, entdeckt vielleicht wieder ganz neu, was in den Mythen, die er in der Kindheit gelernt hat, in den Bildern, die er in der Kindheit gelernt hat, für eine Kraft steckt und für einen Wert steckt. Und man hat das ja sehr häufig, dass Menschen im Alter wieder zurückkommen zu ihrer früheren Religiosität, nachdem sie alle möglichen Irrwege oder auch Suchen in der Zwischenzeit hatten.
Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind. Bei ihm ist Trost und Heil. Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, kehrt Frieden ein. Das in einer Melodie immer wiederholt. Das geht direkt ins Herz. Ich kann mich da reinfallen lassen. Im Glauben geht es sehr um Heimat. Und wenn Sie mich zum Beispiel fragen, was bedeutet den Menschen auch im Alter ihr Glauben, dann denke ich, kann dieser Glaube ihnen Heimat geben. Aber er kann ihnen nur dann Heimat geben, wenn die Form des Glaubens auch so ist, wie sie damit aufgewachsen sind, wie sie als Kinder das empfangen haben. Es geht sehr stark um die Form.
Das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis, bekannte Gebete, Lieder und Rituale, sie können Menschen Heimat und Geborgenheit im Glauben vermitteln, sagt Pfarrer Stölzel. Allerdings beobachtet er auch, oft sind die Formen heute nicht mehr bekannt. Trotz weit verbreiteter Sehnsucht nach einem Glauben an Gott, nach Spiritualität, gehen das Wissen und auch die Sprachfähigkeit darüber verloren.
Ich bin manchmal doch auch überrascht, auch bei der Auswahl von Liedern bei Beerdigungen und übrigens auch nach Worten, begleitenden Worten in Todesanzeigen. Die Kenntnis dessen, was wir machen, ist manchmal erheblich doch eingeschränkt. Und so dass ich eben einfach sage, die Sprachfähigkeit über diese Dinge, die sind geringer geworden.
Der Theologe Christoph Markschies von der Berliner Humboldt-Universität bleibt trotz dieses Befundes gelassen. Glaube und Glaubenspraxis seien in den einzelnen Religionen immer mit tiefgreifenden Transformationen verbunden gewesen, zum Beispiel bei den Protestanten.
Eine ganz große Transformation der evangelischen Kirche ist gewesen, dass im 20. Jahrhundert Frauen gleichberechtigt in das geistliche Amt gekommen sind. Und eine weitere Transformation ist sicher in Europa das 16. Jahrhundert, die Reformation, die ja nicht nur die evangelische, sondern auch die katholische Kirche tief verändert, bei der einer auftritt auf einem Reichstag und sagt, ich sehe das so.
Veränderung gehöre einfach zum Glauben dazu, meint Christoph Markschies. Als Glaubensforscher, Kirchenhistoriker und ordinierter Pfarrer ist er von der nachhaltigen Kraft des christlichen Glaubens überzeugt.
Nein, ich glaube nicht, dass es ins Chaos geht. Man muss die Formen, wie man Christentum erklärt, wie man evangelische Kirche erklärt, ändern und muss wahrnehmen, dass man mündige Christenmenschen und eben auch mündige Nichtchristen vor sich hat. Und muss auch damit leben können, dass Menschen Angebote ablehnen.
Das empfinde ich eine Schuld der Kirche, dass die Freude am Glauben nicht genug vermitteln kann.
Die 93-jährige Ursula Platte besucht zwar auch heute regelmäßig Gottesdienste und Andachten, aber sie wünscht sich neue, fröhlichere Formen, die der Individualisierung des Glaubens Rechnung tragen. Manchmal, sagt sie, sei es ihr regelrecht peinlich, ihre weniger gläubigen Freundinnen mit in einen Gottesdienst zu nehmen.
Denke ich, ach du lieber Schreck, haben sie wieder so einen langweiligen Gottesdienst gekriegt, dann ist mir das unangenehm, denke ich, ach nein, warum können wir das nicht vermitteln? Ja, liturgisch ist es schon dieses Halleluja, Halleluja. Ostern, da singen wir Halleluja, Halleluja in den Osterliedern. Ja, so singt man Halleluja. Die ganze Liturgie ist so schwerfällig.
Auch die Muslimin Emel Zainel Abidin wünscht sich Veränderungen in ihrer Glaubensgemeinschaft. Veränderungen, die einem individuellen Islamverständnis Rechnung tragen. Sie möchte muslimische Frauen ermutigen, sich aus der Enge der seit 14 Jahrhunderten tradierten Glaubensformen zu lösen. Gerade in Deutschland gäbe es dafür aufgrund der demokratischen Grundlagen ideale Rahmenbedingungen.
Also ich suche auch für mich nach diesen ganzen Prozessen des Erwachsenwerdens, sagen wir auch der religiösen Emanzipation, eine Definition von Islam, die dem Anspruch gerecht wird, dass Gott den Koran offenbart hat an die ganze Menschheit. Das wird im Moment, so wie Islam gelebt wird von den Muslimen, dem nicht gerecht.
Zainel Abidin wirbt dafür, sich auf die Ursprünge des Islam zurückzubesinnen und den historischen Kontext besser zu analysieren.
Im Koran heißt es sogar, es gibt keinen Zwang im Glauben, dann hat dieser Zwang auch nicht unter Muslimen zu gelten. Die Religionspraxis muss freiwillig sein.
Johannes Hampel, Emil Zainel Abidin, Thomas Jung, Ursula Platte und Jörg Machel haben über die Jahre ihre ganz spezifische Haltung zu ihrem Gott und zu ihrer Tradition gefunden. Ob sie sich nun von Gott begleitet fühlen oder nicht, durch die Auseinandersetzung mit ihrem Glauben haben sie alle Reife und vor allem Freiheit gewonnen. Und ihr Weg führt weiter.
Katholik heißt ja umfassend. Also man vertritt einen umfassenden Glaubensbegriff, aber ich bin eben ein ständiger Sucher, Kämpfer, ich ringe ständig weiter.
Ich muss niemandem mehr was beweisen. Es reicht, dass ich weiß, was mit mir ist, wie ich glaube. Also ich fühle mich sehr frei. Ich glaube, mein Weg war der Weg zum Erwachsenwerden, auch in religiöser Hinsicht.
Also ich würde mich eher als Religionsgegner bezeichnen. Also ich finde, dass halt die Religion halt doch für sehr viel Übel auf der Welt immer noch verantwortlich ist, halt Fanatismus und so weiter, Ausgrenzung. Und ich finde es nur ärgerlich, dass es mir so viele Jahre meines Lebens gekostet hat und dann auch quasi das, was mir eigentlich Spaß gemacht hat, so unterbrochen habe, um dann Theologie zu studieren und dann das alles aufzuarbeiten und um dann halt wieder am Ende doch wieder ganz was anderes zu machen.
Irgendwann, das ist der Prozess der Reifung, dass man die Paradoxien irgendwie zusammenbringt, ja. Das geht für mich. Einerseits zu sagen, an der Gottesfrage werde ich immer scheitern. Und andererseits zu sagen, ich lege vertrauensvoll meinen Geist in Gottes Hand.
Ich glaube an kein jüngstes Gericht oder so etwas. Und ich bin dabei glücklich. Glauben Sie, ich fühle mich so geborgen. Gott wollte, dass ich geboren werde. Diese Macht ließ mich zur Welt kommen. Und die begleitet mich so viele Jahre und wird mich bis zum Ende begleiten. Und dann weiß ich nicht, wenn was kommt, natürlich, dann lasse ich mich überraschen. Aber ich glaube nicht daran.
Ringen im Verborgenen, wie der Glaube sich im Leben verändert. Das war ein Feature von Stefanie Oswald. Es sprachen die Autorin sowie Olaf Ölström, die Technik hatte Alexander Brennecke. Auf unserer Webseite können Sie den Text nachlesen, die Sendung noch einmal hören und natürlich weiterempfehlen unter deutschlandfunkkultur.de/religionen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.